So ein bisschen Welthauptstadtgefühl kommt bei mir immer auf, wenn ich zur Gemeinde Gottes eingeladen werde. Das können Sie nicht ahnen, wieso. Eine der ersten Begegnungen mit der Gemeinde Gottes hatte ich in Washington, D.C., da wo der Barack Obama jetzt regiert. Kaum ein Kilometer weg vom Kapitol gibt es eine bedeutende, ich weiß nicht, ob Sie da schon waren, ob Sie die kennen, eine bedeutende große Gemeinde, Church of God. Und wenn man da hinkommt, ich sehe noch den einen ganz, ganz vitaler schwarzer Pastor, der diese Gemeinde leitet. Und meine Frau und ich, wir waren mit einer Gruppe dort zu Gast vor einigen Jahren und haben dann aus dem Gottesdienst am Sonntag, Montagmorgen um 7.30 Uhr mitgeholfen, was eine ganze Woche über passiert dort, nämlich ein fantastisches Frühstück für 300 bis 400 Obdachlose auszuteilen. Die kommen morgens um 7.30 Uhr, dann gibt es erstmal eine anständige Predigt und Botschaft, ein gutes Lied, sind alle dabei. Und dann gibt es ein deftiges Frühstück, so richtig mit allem, was heutzutage hierzulande als ungesund angesehen wird, aber was einem richtigen Mann natürlich schmeckt, so mit Rührei, Speck und allem, was dazugehört, damit das Leben vorwärts gehen kann. Das ist Church of God. Und die wussten sofort, Deutschland, ja, Fritzlar, Church of God, Fritzlar. Das ist, weiß jeder in der Welt und deshalb Washington, Fritzlar und Meinsfeld, das ist alles so eine Ebene. Da ist man ganz berührt, wenn man dann aus der Provinzstadt Kassel hier auch mal eingeladen wird und kommen darf. Unverhofft kommt oft, das passiert zwar in der großen Menge, aber aufs einzelne Leben bezogen ist das Problem eben, dass es eben nicht so oft ist und dass man sich deshalb nicht so drauf einstellt. Also klar, die 17,5 Millionen, Hälfte vom Jackpot, sind ein bisschen weiter nördlich im Weserbergland und nicht in der Schwalm eingeschlagen. Sorry. Soll ja auch Leute geben, die Erwartungen haben, obwohl sie gar nicht Lotto gespielt haben. Die setzen dann wirklich auf ein Wunder. Ne? Das wär's noch. Das wär's noch. Also gut. Die anderen Sachen, die negativen, die uns nicht so passen, darf man ja auch nicht ausblenden. Geht ja heute hier nicht nur um Lottoglück und sowas. Eigentlich kann ja jeder wissen, dass der Mensch stirbt. Denn außer bei Jesus ist bisher das Lebensprojekt immer noch tödlich ausgegangen. Und alle 27 Minuten stirbt ein Mensch oder so weiter. Das ist also alles ganz einfach zu sagen, das ist was ganz Normales. Und mit dem Kopf sagt natürlich auch jeder, klar, jeder Mensch muss sterben. Nun haben also die Psychoklempner, die Dachdecker, die erforschen, was wir also da so im eigentlichen Seelenleben, was das Unterbewusstsein nennt, was uns da so bewegt, die sagen, das stimmt gar nicht, der Mensch hält sich für unsterblich. Und das sollte man nicht für möglich halten. Wo doch dauernd gestorben wird. Nein, sagt er, die Psychologie in uns funktioniert aber so. Er sagt, siehste, es hat wieder mal nicht mich getroffen. Und bisher hat es ja, solange ich denken kann, immer andere getroffen. Das heißt, die Statistik sagt eindeutig, es sterben zwar dauernd Leute, nur ich nicht. Nun, im Kopf würden sie lachen, auch so bewusst sein, da halten wir das alle für Quatsch. Aber im tiefsten Inneren können wir deshalb unser eigenes Sterben total ausklammern, überhaupt nicht mit in Rechnung nehmen bei der Gestaltung unseres Lebens, weil wir so denken, das trifft mich nie. Und man wird ja immer älter in Deutschland, das hat ja nicht nur angenehme Seiten, aber so. Trotzdem, man rechnet damit, bei mir passiert das nicht. Das hat natürlich für das Unternehmen eigenes Leben ein bisschen ein Problem, denn wenn man ganze wesentliche, sehr wahrscheinliche, höchstwahrscheinlich eintretende Wirklichkeitsfaktoren nicht mit einbezieht in seine Lebensplanung, kann die Rechnung eigentlich natürlich nicht gut aufgehen. Nun, heute reden alle von der Krise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen ist, in der Schwalm. Wahrscheinlich sagen Sie, oh, in Rüsselsheim ist sie schon angekommen. Komm, Schatz, lass uns einkaufen gehen. Bei uns ist noch nicht. Ist ja so eine merkwürdige Gemengelage im Augenblick, sagen die Leute auch, nicht? Reden zwar alle dramatisch von der Krise, aber es gibt ganz viele, die sagen, wo ist sie denn eigentlich? Bei mir ist sie noch nicht vorbeigekommen, geht eigentlich ganz gut. Und andere erwischt es dann schon und so. Was heißt das jetzt? Unverhofft kommt oft. Ich möchte mit Ihnen heute in diesem Oasengottesdienst einen wenig erholsamen Text aus der Bibel behandeln. Also insofern weiß ich nicht, wie das mit der Oase heute wird. Bei Oase denkt man ja jetzt so, also jetzt mal Ruhe und mal schönes, kühles Wässerchen und dann was Erfrischendes. Aber vielleicht ist es erfrischend, vielleicht ist es auch erschreckend, aber zu diesem Thema will ich Ihnen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, einen Bericht erläutern und nahebringen, wo Jesus redet und handelt und das eigentlich zu diesem Thema dringend passt. Es ist richtig so in Zeiten der Wirtschaftskrise und auf der einen Seite, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Das muss man sich mal einfach nochmal wirklich deutlich machen. Und trotzdem wird hier jetzt im Augenblick eine Panik verbreitet, die auch nicht unbegründet ist. Aber was heißt das jetzt für unser Leben? Und ich bin immer überrascht, wie realistisch die Bibel ist. Sie behandelt lauter Themen, die richtig ans Eingemachte des Wirtschaftslebens gelten. Also Sie wissen ja, 80% aller Probleme des Lebens haben entweder mit Geld zu tun oder mit Sex. Und dann hat man, wenn man die beiden Bereiche nimmt, hat man 80% der Probleme des Lebens behandelt. Bedauerlich ist, dass diese beiden Themen in den christlichen Kirchen und Gemeinden nicht behandelt werden. Sind wahrscheinlich die einzigen beiden Tabus in der christlichen Szene und deshalb gewinnen mehr und mehr Zeitgenossen in unserem Land den Eindruck, das Christentum, das wäre völlig bedeutungslos, weil das an ihrem Leben vorbeigeht und nichts zu tun hat mit ihrem Leben. Aber in der Bibel ist das anders. Da können Sie das sehen, dass diese beiden Hauptthemen der Bibel des Lebens überproportional häufig behandelt werden, so dass es peinlich ist. Und heute rede ich mal nicht über Sex, sondern über Geld mit Ihnen. Lukas Kapitel 12, da heißt es hier im Vers 13 folgende, wenn Sie eine Bibel dabei haben, sollten ja nicht unbewaffnet aus dem Haus gehen, können Sie das ja mitlesen, sonst prüfen Sie es zu Hause doch mal. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Ja, das ist ein typisch deutsches Problem. Es wird wahnsinnig viel vererbt. Milliarden werden vererbt im Augenblick. Denn wir haben die längste Zeit in der deutschen Geschichte keinen Krieg gehabt. In dieser Zeit seit 1945. Das war eine Zeit des Aufbaus aus den Ruinen. Und jetzt in den letzten Jahren hat das schon angefangen, dass die Generation, die wirklich was geschafft hat und aufgebaut hat und sparsam war und was zusammengebracht hat, das an ihre Kinder vererbt. Und da werden Milliarden im Augenblick vererbt. Und die Folge davon ist ein überbordendes Glück im ganzen Land und Friede, Freude, Eierkuchen, stimmt natürlich nicht. In ganz, ganz vielen Familien ist heftig Streit, weil beim Geld hört der Spaß auf. Und so war, das ist also nichts Neues, aber bei uns ist es heute besonders aktuell und besonders heftig. Können Sie jetzt mal prüfen, sofern Sie aus christlichen Gemeinden kommen, können Sie ja mal prüfen, wie oft das ein Thema in Ihrer Gemeinde ist und ob Sie darüber reden. Da redet man gar nicht drüber, obwohl so viele betroffen sind. Drängt man, irgendwie muss man allein damit fertig werden. Der hatte wenigstens die gescheite Idee zu sagen, also gegen meinen Bruder komme ich allein nicht an, wir wissen nicht genau, wie die Verhältnisse waren und was der Bruder für ein Typ war und wo das Problem hier lag, sondern er sagt, ich hole mir Verstärkung und er sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er sagt, diesen Jesus mit seiner ganzen Autorität und Überzeugungskraft, den schaffe ich auf meine Seite und er soll mir helfen, gegen meinen Bruder mein Recht durchzusetzen. Wir wissen nicht, worum es im Einzelnen ging, aber ich spürte, er sagt nicht, sag mal, wie sollen wir das machen? Sondern er sagt, hilf das, sag, dass mein Bruder mir mein Teil gibt. Das heißt, es geht bei Gerechtigkeit hier, damals, bei dem, wie bei uns auch immer, um die Durchsetzung meines Rechtes. Wir sind alle begeisterte Befürworter der Gerechtigkeit, solange die Gerechtigkeit bedeutet, dass mein Recht durchgesetzt wird. Wir sind ziemlich kleinlaut in Sachen Gerechtigkeit, wenn die Durchsetzung von Gerechtigkeit bedeutet, dass es der Vorteil des anderen ist zu meinem Nachteil. Aber Gerechtigkeit geht ja manchmal so rum und manchmal so rum. Und hier, der war, wie wir heute so überwiegend sind in unserer Gesellschaft, wollt Jesus die Religion vor den eigenen Karren spannen. Das ist die einzige Erwartung. Wenn ich schon an Gott glauben soll, dann muss es mir Nutzen bringen. Und er ist ja bereit, Jesus zu fragen, und er geht auch hin und mit Respekt redet er ihn an, Meister, das heißt Herr Professor oder so, nicht so ganz mit großem Respekt, aber er erwartet klipp und klar, Jesus muss mir helfen gegen meinen Bruder, meinen Vorteil, was ich für mein Recht habe, durchzusetzen. Das ist eine große Enttäuschung. Jesus begreift nicht so richtig, was er für eine Chance hat. Ja, hier hätte er noch mal zeigen können, dass der Glaube an Jesus wirklich für das praktische Leben was bedeutet und hätte doch helfen können, da irgendwie. Und Jesus reagiert da überhaupt ganz unsensibel und bürstet den Typ an und sagt, er sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Er wehrt das einfach ab und dann fügt er hinzu, und das ist ein steiler Satz, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Also er schiebt erstmal weg Jesus und sagt, komm, das Thema Recht und Gerechtigkeit, das lassen wir mal draußen vor, das ist blanke Heuchelei, dass du das in den Mund nimmst. Es geht um Habgier, um haben wollen. Punkt. Hüte dich davor. Und dann kommt natürlich ein Satz, den kein Mensch glaubt. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wovon denn sonst? Wovon denn sonst? Ich meine, Güter ist nicht nur Geld, sondern ist auch Grundstücke zum Beispiel. Und das ist überhaupt das Heiligste in Deutschland. Eigentum. Das schafft die Sicherheit. Und deshalb zittern wir ja so, wenn das Ersparte oder das in Frage ist, was uns gehört. Natürlich leben wir davon, dass wir möglichst mehr Güter haben. Bisschen Vermögen, ein bisschen mehr wäre noch besser, kann gar nicht genug sein. Jesus sagt ganz steil, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. So, und dann kommt, dann erzählt er eine Geschichte und die ist haarsträubend und die geht genau zu unserem, ich lese Ihnen Originalton vor. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Schließt Jesus diese Gleichnisgeschichte. Eigentlich ist das ein vorbildlicher Mann. Ich meine, dass die Ernte gut war, das kann man nicht machen. Das passiert, das ist der Segen, das ist ein Geschenk, das große Glück. Manchmal ist es schwierig, aber jetzt, er hat gearbeitet, alles was, aber jeder Landwirt weiß, dass es Faktoren gibt, die kann er nicht beeinflussen und die bestimmen den Ertrag. Und jetzt war das eine gute Ernte. Nun, ein vorbildlicher Mann, der nicht ein Verschwender ist, der nicht kurzfristig, das ist ja eines der großen Probleme unserer Zeit, dass er nicht kurzfristig Kasse machen will, ganz egal, was die Folgen sind, und ganz egal, was für andere daraus wird, er investiert. Er überlegt, wie er das jetzt sichern kann, Vorratshäuser bauen kann, scheunen und sammeln, damit auf Jahre hin das Kapital seine Früchte bringt. Eigentlich absolut vorbildlich. Außerdem ist er ein typisch wenigstens so ein Mensch, den wir heute spirituell suchend nennen würden. Der typische Mensch des 21. Jahrhunderts, es mag immer noch so ein paar ganz kalte, vordergründige, oberflächliche, geistlose Materialisten geben, aber bei den meisten Menschen hört man, das Geld ist ja nicht alles und das ist auch nicht und es müsste doch noch etwas mehr sein. So die Sehnsucht danach, dass auch für, nicht nur für den Bauch, sondern auch für die Seele etwas Gutes ist. Und dieser Mann ist vorbildlich, der redet sogar zu seiner Seele. Er sagt, liebe Seele. Ne? Und er ist zufrieden, er ist nicht von dieser habgierigen Sorte, die den Hals nicht vollkriegen können, die eine Riesenernte und Riesenvermögen hat und es ist immer noch nicht genug, sondern du hast Ruhe, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Das ist eigentlich ein vorbildlicher Mensch. Und deshalb ist besonders erschütternd und schwer zu begreifen, warum Jesus hier eine so unfreundliche Redeweise hat. Dass Gott einen Menschen anredet mit der freundlichen Adressierung, du Idiot. Ich meine, das haben wir uns abgewöhnt, dass ja, du Narr, das weiß ich nicht, Karnevalszeit oder was sagen die sowas, aber es ist so ein veralteter Ausdruck, du Tor. Hier steht klipp und klar, du Dummkopf. Das ist es. Du Dummkopf, sagt Gott zu ihm. Diese Nacht stehst du auf meinem Terminkalender, wem gehört der ganze Kram dann? Das ist eine ganze, man würde mal sagen, nun mal gut, also eigentlich das gehört den Erben, ist ja auch was Schönes. Da gibt es eine Menge Leute, die sich anständig freuen und vielleicht auch streiten, aber auch freuen. So, warum ist das so schlimm? Ich meine, das ist kein Unternehmer, der Reichtum geschaffelt hat und dann pleite gegangen ist und verzweifelt ist und sie vor den Zug schmeißt. Der hat alles geordnet, alles geplant und ist dann plötzlich gestorben. Riesige Todesanzeigen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und anderen bedeutenden überregionalen Blättern, die deutlich die Quadratzentimeterzahlen beweisen, die Bedeutung dieses Menschen und wie viele Todesanzeigen da stehen. Alle Stiftungen und Sozialunternehmen wahrscheinlich waren alle ganz dankbar, wie toll und vorbildlich. Und die Rede am Grab war auch entsprechend. Was ist hier dumm dran? Was ist hier dumm? Jesus fasst am Schluss das so zusammen, so geht es dem, der sich Schätze sammelt, thesauriert, heißt es im Griechischen da wörtlich. Das kennen alle die Banker, dass er sein Reichtum zusammen ist, nicht ausgeben, sondern einen Schatz aufbauen, Schätze sammeln und nicht reich ist für Gott. Was ist der springende Punkt? Es sind zwei Punkte hier. Einmal, unverhofft kommt oft, er hat in aller Planung nicht einkalkuliert, dass plötzlich außerhalb seiner Verfügung der Punkt ist, wo Gott ihn abpfeift. Und er hat in seiner Planung, der Vermögensplanung seines Lebens, den Sicherheitsfaktor total falsch eingeschätzt. Er weiß nicht, was Reichtum ist, der Bestand hat über die Krisenzeit hinweg. Das heißt, er hat wahrscheinlich an Krisen, wirtschaftliche und politische Krisenzeiten gedacht. Da muss man immer denken. Und ob man sich da schützen kann, weiß man nicht. Aber er hat eigentlich, und damit ist er total
nahe bei uns heutigen Menschen. Er hat den Tod, seinen eigenen Tod, überhaupt nicht als Vermögen, als Krise für sein Vermögen eingeschätzt. Denn er hat ja gedacht, wahrscheinlich damit, danach ist nichts mehr. Schade, dass ich das nicht mehr länger genießen kann. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass dann die ganze Sache eigentlich erst anfängt, heiß zu werden. Nämlich, dass Gott abpfeift und dass er sagt, pass auf, jetzt machen wir mal Bilanz. Jetzt reden wir über das, was habe ich dir gegeben, was habe ich dir anvertraut, was hast du damit gemacht. Damit hat er nicht gerechnet. Er hat gedacht, da kommt der Steuerberater und mal kommt das Finanzamt und kommt dann noch so alles, nicht? Aber dass jetzt Gott abruft und sagt, jetzt rechnen wir ab. Das war nicht in seiner Kalkulation. Nun, ich weiß ja nicht, was Sie in diesem Augenblick so im Kopf haben, aber es gehört ja nicht viel Fantasie dazu, um festzustellen, dass wer das heute sagt, was Jesus hier so sagt, der wird in unserer Gesellschaft als Störenfried oder auch als Idiot angesehen. Denn eine Überzeugung verbindet diese Gesellschaft in den allermeisten Fällen. Es gibt dieses Leben und das ist schwierig oder schön und da muss man kämpfen und da kommt man so oder gut oder schlecht durch und dann ist Schluss und das ist dann unangenehm oder es ist nach Ausweis der meisten Todesanzeigen eine Erlösung für eine Zeit nach. Also der Tod jedenfalls ist das Schluss und danach ist nichts mehr. Und Jesus sagt, dass die Rechnung ist falsch. Es passiert für jeden Menschen und es kommt unverhofft und es kommt oft und es ist der Faktor, mit dem jeder rechnen kann. Viele andere Dinge, wie das Leben zu Ende geht, ob wir alt werden oder ob wir nicht alt werden, ob unser Krankheitsprozess und Sterbensprozess, ob das schwierig ist oder ob das leichter ist, das ist alles sehr, sehr unterschiedlich und wir wissen es nicht, wie es kommt. Aber das eine, was wir wirklich wissen und was total gleich ist, dass wir erscheinen werden vor dem Schöpfer der Welt und dass er mit uns abrechnen wird über das Vermögen, Leben, das er uns anvertraut hat. Unsere Begabung, unsere Zeit, unsere Möglichkeit. Und Dummheit ist ja nicht, dass man einen niedrigen Intelligenzquotienten hat und in Mathe schlecht war oder so, sondern Dummheit ist ja, dass ich wichtig und unwichtig nicht unterscheiden kann. Und dass ich deshalb meine Zeit und Energie verplempere mit Dingen, die letzten Endes albern sind und zum Schluss rauszahlen, dass es sich nicht gelohnt hat, Zeit und Kraft dafür zu verwenden und sich darüber aufzuregen. Dass man die Wertmaßstäbe nicht richtig setzen kann. Die Prioritäten, die Rangfolge, was ist wichtig und was ist weniger wichtig und was verdient meine Aufmerksamkeit und was verdient, dass ich meine Zeit und meine Kraft da investiere und was verdient es weniger, dass ich da viel Kraft und Zeit reinsetze. Das zu beurteilen, das entscheidet über Dummheit oder Weisheit. So, und deshalb sagt Gott, du Dummkopf. Ganz knallharte Dummkopf. Ich entsinne mich an ein Gespräch, das ich bei einer Tagung hatte mit einem Geschäftsmann. Es hat mich sehr bewegt, er kam auf mich zu und fragte, ob ich Zeit hätte und wir hatten beide Zeit dem Abend und dann sagte er, es geht mir sehr gut. Und erzählte mir seine Geschichte, wie er in einer Branche in große Schwierigkeiten geraten wurde, total sich umorientieren musste, umsteigen in einen ganz anderen Bereich und dass das gelungen sei und dass er wirtschaftlich sehr, sehr gut darstelle. Das habe zwar furchtbar viel Energie und Kraft und Zeit gekostet, darüber wäre fast seine Ehe zerbrochen, aber Gott sei Dank sei das auch zurechtgekommen. Er habe jetzt ein gutes Verhältnis zu seiner Frau und seiner Familie. Das ging hervorragend. Also rundum materiell und familiär und beziehungsmäßig wirklich erfolgreich und toll. Und er sagte, ich habe ein Problem. Ich habe einfach Angst, dass das nicht so weitergeht. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich habe Angst, dass das nicht so weitergeht. Wir redeten eine Zeit lang und dann sagte ich, fragte ihn, sagen Sie, haben Sie denn mal für all das, was Sie erreicht haben und was da gelungen ist, haben Sie denn mal Gott gedankt? Da sagt er, wieso denn gedankt? Das habe ich doch alles selber erarbeiten müssen. Da bin ich ein bisschen frech geworden und habe gesagt, bisher habe ich gedacht, Sie wären ein intelligenter Mensch, aber das lässt mich jetzt daran zweifeln. Guckte er mich etwas an, wir hatten geschmunzelt, wir wollten sich gegenseitig beleidigen, aber es war so eine Atmosphäre, in der das ging. Und dann sage ich, sehen Sie, eigentlich gehört doch nicht viel Verstand dazu, um zu begreifen, dass Sie nicht 5 Minuten garantieren können, dass Sie noch wissen, wie Sie selber heißen. Stellen Sie sich vor, Sie oder ich, wir haben jetzt ein Gehirnbluten und dann ist alles weg. Das haben Sie können Sie überhaupt nicht garantieren. Sie haben weder sich selber geschaffen, Sie haben nicht Ihre eigene Schaffenskraft und Ihre Intelligenz, die Sie dann entwickelt haben. Man kann mit den anvertrauten Geschenken seines Lebens, mit Schönheit und Klugheit und Kraft, das kann man verschwenden und das kann man benutzen. Das ist okay, das ist die Verantwortung. Aber dass man es hat als Grundkapital, das hat man sich weder gekauft, noch hat man sich erarbeitet. Und man kann es keine 5 Minuten und keinen Tag garantieren, dass Sie eine solche Leistungsfähigkeit haben, dass Sie das schaffen konnten, trotz der Schwierigkeit. Sie können es nicht garantieren. Sie haben es geschenkt bekommen. Und zwar von Gott. Wenn Ihnen das noch nicht aufgefallen sein sollte. Und deshalb wäre es eigentlich vernünftig, mal Dankeschön zu sagen. Da haben wir lange darüber geredet, dass da unser Problem liegt. Dass wir, obwohl wir so reich sind, vergleichsweise in der Welt, trotzdem ein solches Klima von Unzufriedenheit, Sorge und Angst. Wissen Sie, dass es drei Wörter inzwischen gibt aus der deutschen Sprache, die auch in der englischen Sprache weltweit als Fremdworte als Deutsch gesagt werden? Das eine ist Kindergarten. Das zweite ist Zeitgeist. Und das dritte ist The German Angst. Das wird überall in den Zeitungen der Welt inzwischen verhandelt. Die deutsche Angst. Ist typisch für uns Deutsche. Eines der reichsten Länder, das über 6 Jahrzehnte Frieden und keinen Krieg jetzt hatte. Und wir sind weltweit bekannt für unsere Angst. Und für unsere Unzufriedenheit, für unsere Rummerkelei. Woher kommt das? Das ist ein ganz klaren Grund. Wir haben die Dinge, die Gaben, den Reichtum, die Möglichkeiten, die Zeit, das Vermögen, die Schaffenskraft als unseres eingesehen. Wir sind es. Wir haben die Gaben versucht zu genießen und merken, wir haben darüber den Schöpfer vergessen, den Geber der Gaben vergessen. Und wir meinten, wir könnten das so machen. Und wir wundern uns jetzt, dass das uns zwischen den Händen zerrinnt und dass der Blick auf die Dinge, auf die Zeit, die uns wegläuft, wo man nicht weiß, was ersehnen soll, dass man 90 Jahre alt wird und dann dement ist, ob man Krebs kriegt, Angst vor dem Reichtum der Lebenserwartung, Angst vor dem Geld, das vielleicht übermorgen weg ist, wenn man fragt, Angst vor allem, schon in Zeiten, in denen wir den Reichtum noch haben, weil wir kein Vertrauen zum Geber haben. Denn im Augenblick, wo ich für die Gaben danke, habe ich ja nicht nur, dass ich mich anständig benommen habe, sondern ich habe damit eine Beziehung zu dem Geber der Gaben aufgebaut. Ich sehe die Schönheit der Gaben jetzt doppelt. Denn das ist ja klar, wenn ich von einem geliebten Menschen etwas geschenkt bekomme, ist das doppelt schön. Er hat nicht nur den materiellen Wert in sich, sondern ich sehe auch immer diesen Glanz der Liebe des geliebten Menschen darum. Deshalb hat es eine besondere Kostbarkeit. Und deshalb genießt man das Leben natürlich doppelt. Man genießt es doppelt, wenn man dem Geber dafür dankt. Sage ich ja, Leute, wenn man im Restaurant essen geht, müsste man 3 Tischgebete sprechen, mindestens, oder mit dem ganzen Restaurant zusammen singen. Warum? Weil einmal werden wir satt, weil wir ein Essen haben. Zweitens, früher hatten nur die Fürsten einen eigenen Koch. Heute lassen wir für uns kochen. Außerdem hatten nur die ganz, ganz Reichen persönliche Bedienungen. Heute kommt der Kellner und serviert. Das heißt, solchen Reichtum, da kann man nur Gott loben und danken, alles nicht verdient. Und das, was wir auch noch bezahlen können, ist der 4. Grund für ein weiteres Tischgebet. So, das heißt, wenn ich die Gaben Gottes unter dem Blickpunkt des Gebers sehe, gewinnen sie einen doppelten und dreifachen Wert und eine Schönheit. Ich kann das Leben viel besser genießen. Und es schafft mir eine stabile Grundbeziehung. Ich vertraue nicht den Dingen, nicht dem Geld, nicht dem Vermögen, nicht der Zeit, die ich habe, nicht der Gesundheit, die ich habe, nicht der Intelligenz, die ich habe, nicht der Kraft, die ich habe, nicht der Familienbeziehung, die ich habe, sondern ich vertraue dem, der mir das geschenkt hat und sage, du hast für mich gesorgt in guten Zeiten. Dir glaube ich, du bist für mich gestorben am Kreuz, du hast bewiesen, wie sehr du mich liebst, du bist auferstanden vom Tod, du hast bewiesen, dass du krisenfest bist, selbst der Tod kann es nicht mehr kaputt machen. Dir vertraue ich, dass du, so wie du jetzt für mich sorgst, auch in Zukunft für mich sorgen wirst. So gehe ich getrost und dankbar in die neue Zeit. Und mögen sie schwer werden. Ich war sehr dankbar in dieser Nacht. Es war ein sehr, sehr langes Gespräch. Habe ich dann einen Mann kennengelernt, der das an sich rankommen ließ. Ja, das ist wahr. Das habe ich nie getan. Ich habe so viel Grund zu danken. Für mich selber, für meine Gesundheit, dass ich so weit werde, dass ich durch die Krisen kommen kann. Für meine Frau, die bereit war, trotz der ganzen Ehekrise noch einmal zu sprechen und dass wir gemeinsam Hilfe bekamen, dass unsere Ehe zurechtkam. Und das ist alles nicht selbstverständlich. Ich danke dafür. Und diesem Gott, der sich in Jesus mir so zugewandt hat, dem will ich vertrauen. Dem will ich vertrauen. Reich bei Gott, sagt Jesus. Das heißt, alles, was ich habe, hängt mit Gott zusammen, kommt von ihm und ist nur wenn es sozusagen bei ihm, wenn er die Bank ist, wo ich mein Konto, mein Lebenskonto führe, ist es krisensicher. Denn dann wird sortiert, was hat Bestand? Was hat Bestand von dem, was du in Händen hältst, wenn Gott dich fragt? Was wird Bestand haben von ihren Geschäftspraktiken? Von ihrem Umgang mit dem Geld? Was wird vor Gott Bestand haben? Die Art und Weise, wie sie ihre Steuererklärung gemacht haben. Was wird er durchstreichen? Wo wird er den Haken dran machen? Oder sagen, war richtig, war ehrlich, war gerecht. Was will er durchstreichen, wenn er sagt, es war egoistisch, es war verlogen, es war Betrug, es war habgierig, es ist verloren, geht in der Krise den Bach runter. Ich finde es überraschend, in welcher Klarheit und Deutlichkeit und Unverblümtheit Jesus zu uns Menschen spricht. Es ist ein Zeichen seiner Liebe, dass er uns nicht Honig um den Mund schmiert. Er ist kein Schleimscheißer, sondern er redet Klartext und sagt, du Dummkopf. Sehen Sie, und das Tragische an unserer Gesellschaft ist ja, dass man heute Christ sein kann und an Christus glauben und im Christentum und in den christlichen Gemeinden, nicht nur in Kirchen, sondern in Freikirchen verwurzelt sein kann und geht in den entscheidenden Fragen des Lebens, nämlich wenn es um die Beziehung, um Sex geht oder um Geld, handelt man genauso dumm wie alle anderen, die leben und auch so reden, dass es keinen Gott gibt. Und man sagt dann, ja, das hat seine Eigengesetzlichkeit im Geschäftsleben und im Wirtschaftsleben und im Finanzleben und so. Nein, nein. Gott sagt uns, wie das Leben gelingt. Wie wir reich werden bei Gott. Nie wird in der Bibel ein Mensch einfach kritisiert, weil er reich ist. Das wird in der Regel als das Segen Gottes angesehen. Aber es wird immer gesagt, Gott gönnt auch jedem das, was er schenkt. Gott ist nicht von der Sorte, dass er anderen in die Suppe spuckt und miesepetrig. Manche Christen sind so, dass sie sich und anderen nichts gönnen. Aber wer sich nichts gönnt, gönnt in der Regel auch anderen nichts. Geizig, getarnt als Tugend. Nein, nein, so ist Gott nicht. Jesus hat Feste gefeiert, er erzählt Gleichnisse. Bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes schlachtet der Vater das Kalb, das beste Fleisch. Es wird ein großes Fest gefeiert. Sie haben Jesus kritisiert, dass er ein Fresser und Weinsäufer sei, weil er mit zweifelhaften Leuten Feste gefeiert hat und gegessen hat, um ihn zu zeigen, den Reichtum Gottes. Sein erstes Wunder war nicht die Verwandlung von Wein in Wasser, sondern von Wasser in Wein. Der Festfreude in Mengen, die angesichts der Alkoholproblematik ja durchaus bedenklich sind. Ne? Ob Jesus das so richtig gemacht hat, finden ja manche. So, gut, also Jesus kennt den Reichtum, er segnet ihn, aber er sagt auch, zeigt uns auch zugleich, wer die guten Gaben aus Gottes Hand nimmt, der wird auch Antwort geben. Das heißt, er wird auch verantwortlich sein. Der wird auch da teilen. Und wer viel hat, von dem wird viel erwartet. Und der kann mehr tun als andere. Wir haben heute in unserem Staat in den öffentlichen Kassen relative Armut. Da ist immer zu knapp, die machen alle auf Pump. Aber es gibt noch einen großen Reichtum in privaten Konten. So, und wir könnten alle wesentlichen Probleme unserer Gesellschaft, die mit Geld zu lösen sind, spielend lösen, wenn nur die Christen den Zehnten gäben, wie das im Volke Israel üblich war. Ich weiß noch nicht, wie es in euren Gemeinden ist. Ihr macht das wahrscheinlich so, dass man so Zehnten des, nicht von Einkommensteuer, sondern vom Einkommen, einen Zehnten erstmal für eine gute Sache, für Gottes Sache gibt und was investiert, reich bei Gott. Und auch mit dem Rest, die 90% so umgeht, Herr, was willst du, dass wir mit deinem Eigentum machen, was du mir geschenkt hast? Und jetzt geht es ja dabei schon ums Geld, es geht ums Vermögen, um die Autos, um die Häuser, die wir haben und nicht haben. Es geht auch um unsere Zeit. Das ist ja ein riesiges Kapital. Herr, was mache ich mit der Zeit? Diese Kostbarkeit, die verrinnt und die wir nicht zurückdrehen können. Was gibt das für eine Gelassenheit, wenn ich sage, ist alles geschenkt. Und ich bin so gespannt, Herr, was können wir machen mit den Minuten und Stunden und Tagen und Jahren, die du uns hier auf diesem Globus schenkst. Ach, gönn mir das, dass ich begreife, dass ich mein Leben nicht verschwende für Albernheiten und mich aufrege über Dinge, die es nicht wert sind. Und dann freue ich mich, dass alle Ewigkeit auch mir gehört, weil ich teilhaben darf. Deshalb überhaupt kein Druck da ist, überhaupt keine Panik, überhaupt nicht diese verkrampfte Angst, man könnte zu kurz kommen. Diese Depression, dass einem das Leben, die Chance und das Glück geraubt wird, wenn man älter wird. Ich sehe so manche mit faltigen Gesichten. Hebt den Kopf! Seid fröhlich, wir sind im Himmel näher als das junge Volk, obwohl mancher von den Jungen vielleicht vor uns abgerufen wird. Wir sind unterwegs zum Ziel. Die Ewigkeit ist unseres. Wir haben alle Zeit der Welt, aber unser Vermögen hier, das so kostbar ist, soll er bestimmen. Im Jakobusbrief, da steht mal so ein ganz praktisches Management. Rezept, das sage ich Ihnen noch mal weiter, obwohl ich denke, Sie müssten das kennen. Da geht's um Planung. Da sagt der Jakobus im Jakobus 4, und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Was ist das für eine souveräne Planungs- und Kalkulationsweise. Wenn wir leben, wenn Gott will und wir leben, werden wir dies und dies tun. In fröhlicher Gelassenheit, in getroster, zufälliger Unternehmungsgeist wollen wir das Riesenprojekt unseres Lebens anfangen. Sag ich so. Das ist die Möglichkeit für jeden von uns, ob alt oder jung, der Jesus nicht nur wie eine religiöse Phrase oder wie eine Tapete missbraucht,
sondern ihn wirklich den Herrn und Befreier seines Lebens sein lässt. Du bist der Schöpfer, Erhalter und Geber aller Gaben. Alles, was ich habe, mein Körper und meine Seele und meine Beziehungen und meine Zeit und mein Besitz, alles kommt von dir. Ich bin dein Geschäftsführer. In großer Freiheit hast du mich berufen. Nun zeig mir, was ich tun soll mit dem, was du mir an Verantwortung zugemutet hast. Und wir sind gemeinsam unterwegs zum Ziel. Und dann, unverhofft, nein, wir hoffen darauf. Wir hoffen darauf, dass der Tag kommt, wo er kommt, wiederkommt in dieser Welt. Und wo er uns abruft. Das eine oder das andere mag zunächst kommen. Und wir ihn sehen, wie er ist. Was für eine Lebensperspektive. Gott segne euch, dass ihr mit dieser Getrostheit und Zuversicht euer Leben gestaltet. Könnte sein, dass der eine oder die andere heute sagt, Mensch, Kinder, nochmal, da sind ein paar Leichen in meinem Keller, die müsste ich eigentlich beerdigen oder bereinigen oder rausholen. Da muss ich mal über Dinge sprechen, auch finanziell, auch beziehungsmäßig und so weiter. Ich habe gehört, dass auch bei diesem großen Gottesdienst eine Reihe Leute da sind, nicht mit Knopf im Ohr oder in der Backe, sondern irgendwie, was steht drauf auf dem Ding, sprich mich an? Frag mich, ja. Ach, sie kennen sich untereinander, suchen sie das Gespräch. Und lassen Sie den Sonntag nicht vorbeigehen, ohne zu klären, diese Grundfragen zu klären, dass Gott nicht eines Tages zu uns sagen muss, du Dummkopf, heute Nacht stehst du auf meinem Terminkalender. Was ist da mit dem ganzen Kram? Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Das ist das Lied, das wir jetzt miteinander singen. War mal so eine Pro-Christ-Hymne vor vielen Jahren. Jedes Jahr haben wir eine andere. Diesmal haben wir so richtig einen Schlager. Bin gespannt, ob der so ankommt. Sie werden es ja erleben, wenn wir in Chemnitz. Freue mich sehr, dass ich Sie von Angesicht zu Angesicht hier sehen darf. Bei den Übertragungen ist das immer für mich so ein bisschen einseitig. Ich sehe immer so schlecht, wer so vor der Leinwand sitzt. Und deshalb tröste mich. Ich bin jetzt in diesen Wochen in vielen Orten, bei denen Übertragungen sind, wo Gemeinden solche Gottesdienste, wie Sie sie hier gemacht haben. Und das ist für mich sehr, sehr hilfreich. Weil ich denke nicht an Tausende bei Pro Christ und ich sehe da sowieso keinen. Ich gucke immer in so einen dunklen Raum unter so eine Kamera und denke mal, da ist ein Mensch und hoffentlich ist Gott jetzt am Werke und gebraucht das Kümmerliche, was wir sagen und tun, damit ein Mensch spürt, Gott redet zu mir und dreht das Leben um. Und wir wünschen uns ja sehr, dass bei den Abenden die da sind, die Christus schon kennen, aber auch viele, viele Menschen, die ihn noch nicht kennen und die ihn vergessen haben. Aber eins sage ich Ihnen auch, das ist ja Ihnen hoffentlich klar. Solche Menschen, die Christus noch nicht kennen, werden bei den Pro-Christ-Abenden nicht von selbst kommen, weil da Plakate draußen hängen, da geht man nicht hin. Sondern die werden nur kommen, wenn sie Ihnen persönlich vertrauen und wenn Sie sie eingeladen haben und mitbringen. Wenn Sie solche Menschen nicht mitbringen, werden die nicht da sein. Werden dann in den Pro-Christ-Abenden die Christen unter sich sein. Warten Sie also nicht darum, Pazani kennt kein Mensch. Und die Einladung mit den Plakaten, schön, es muss in der Öffentlichkeit bekannt sein. Aber das ist keine Einladung, das hat den Charme von Königsreich-Kongressen der Zeugen Jehovas. Da sagen die Leute, die wollen einen bekehren. Und sie haben ja recht. Wir möchten, dass sie ihr Leben in der Tiefe verändert wird. Und in solche Veranstaltungen, da geht man nicht einfach wie ins Kino. Da geht man nur, das ist einem peinlich. Da geht man nur, wenn man einen guten Freund und Bekannten hat, dem man vertraut, und sagt, wenn die mich oder der mich einlädt, dann wird das nichts Böses sein. Und mit der kann ich sprechen. Und deshalb wird das ein guter Abend. Also, wenn Sie Ihr Herz an die Angel hängen, und ein oder zwei oder drei Menschen, die jetzt Christus noch nicht folgen, einladen und eine Zusage bekommen, was nicht selbstverständlich ist, viele geben einem den Korb, dann haben sie eine Chance, dass solche Menschen die Botschaft von Christus hören. Und darum beten wir sehr. Gott segne sie.